Nach der Pause kommen wir nun zu dem Kapitel 3, dem zentralen Kapitel der Klagelieder. Dieses Kapitel mit 66 Versen. Ich hatte gesagt, dass immer drei Verse mit dem gleichen Buchstaben beginnen, also die ersten drei Verse mit A, die zweiten drei Verse mit B und so weiter. Insgesamt eben 3 × 22 Verse, 66 Verse. Und in dem Überblick über dieses Kapitel hatten wir gesagt, dass wir am Anfang Jeremias persönliche Erfahrungen haben, die er gemacht hat in dem Prophetendienst für den Herrn, und dass sein Elend, er war ja in die Grube geworfen worden, ein Bild ist von dem Elend Jerusalems. Ich will die Verse einmal lesen. Ich sagte, ich hatte als junger Mann an einem Sonntagmorgen das einmal erlebt, dass ein Bruder diese Verse las. Und es war mir klar, dass er damit sagen wollte, das war, was der Herr Jesus erlebt hat, als er für uns gelitten hat. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines Grimmes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Er hat verfallen lassen mein Fleisch und meine Haut, meine Gebeine hat er zerschlagen. Bitterkeit und Mühsal hat er gegen mich gebaut und mich damit umringt. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er hat mich umzäunt, dass ich nicht herauskommen kann. Er hat schwer gemacht meine Fesseln. Wenn ich auch schreie und rufe, so hemmt er mein Gebet. Diesen Vers hatten wir am Anfang einmal angeführt, weil der Herr Jesus ja genau das erlebt hat. Ich rufe des Tages und du antwortest nicht. Psalm 22, Vers 3. Meine Wege hat er mit Quadern vermauert, meine Pfade umgekehrt. Ein lauernder Bär ist er mir, ein Löwe im Versteck. Er hat mir die Wege entzogen und hat mich zerfleischt, mich verwüstet. Er hat seinen Bogen gespannt und mich wie ein Ziel für den Pfeil hingestellt. Er ließ die Söhne seines Köchers in meine Nieren dringen. Meinem ganzen Volk bin ich zum Gelächter geworden, bin ihr Seitenspiel den ganzen Tag. Mit Bitterkeiten hat er mich gesättigt, mit Wermut mich getränkt. Und er hat mit Kies meine Zähne zermalmt, hat mich niedergedrückt in die Asche. Und du verschließest meine Seele vom Frieden. Ich habe das Gute vergessen. Und ich sprach dahin, ist meine Lebenskraft und meine Hoffnung auf den Herrn. Ich denke, viele von uns haben diese Verse schon mal gelesen und kennen sie ein wenig. Und sie beschreiben wirklich auch sicher die Empfindungen des Herrn Jesus, als er am Kreuz war. Wenn wir diesen Vers hier sehen, Vers 4, wo wir das Wort zerschlagen haben, meine Gebeine hat er zerschlagen. Das ist natürlich alles eine dichterische Sprache. Das ist klar, nicht? Jeremia hat gelitten, er war im Gefängnis, er war in die Grube geworfen worden, aber man hat nie seine Knochen zerbrochen. Ja? ich wüsste nicht, wo das der Fall gewesen wäre. Aber er beschreibt das ebenso. Und dann denken wir an den Vers in Jesaja 53. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ein ganz bekannter Vers aus Jesaja 53, ja, der sich eindeutig auf den Herrn Jesus bezieht. Es ist interessant, ich habe das ja immer so drei Verse zusammengestellt, nicht? Die ersten drei Verse da, die beginnen also mit dem Wort, mit dem Buchstaben A. Und die nächsten drei Verse, 4, 5, 6, da beginnt das erste Wort in dem Vers, beginnt immer mit dem B und so weiter. So gehören immer drei Verse gleichsam zusammen. Und in dem 17. Vers immer heißt es, er hat, so hemmt er mein Gebet, meine Wege hat er mit Quadern vermauert, ein lauernder Bär ist er mir. Er spricht also immer in der dritten Person von Gott, wie er mit ihm handelt. Aber in dem 17. Vers, da ganz plötzlich sagt er, und du, da wendet er sich an Gott persönlich, und du verstießest meine Seele vom Frieden. Ich habe das Gute vergessen. Ja, bewegende Worte, die wir durchaus ab und zu einmal lesen sollten, um ein wenig zu verstehen, was der Herr Jesus gelitten hat. Hier ist es ja immer so, dass Jesaja sagt, alles das hat Gott getan, nicht der böse König oder ein Heerführer oder ein Fürst. Nein, Gott hat das mit ihm getan. Und wir wissen auch, auf dem Kreuz, die ersten drei Stunden, da wird uns viel beschrieben, was die Menschen ihm angetan haben. Aber in den zweiten drei Stunden wird davon nicht mehr gesprochen, sondern da wird davon gesprochen, dass Gott ihn verlassen hat. Und das waren die weitaus tieferen Leiden. Nun, nachdem Jeremia so geklagt hat, das ist ja wirklich eine Klage gewesen, ein verzweifelter Ruf, dann, ganz eigenartig, wie in einem Kontrast, fängt er dann an, der Hoffnung Ausdruck zu geben. Ich habe wieder hier einige Verse, wo diese Hoffnung zum Ausdruck kommt aus diesem Abschnitt 19 bis 36. Der Vers 21. Dies will ich mir zu Herzen nehmen. Darum will ich hoffen. Vers 24. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Vers 26, ein ganz bekannter Vers. Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn. Vers 29, er lege seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es Hoffnung. Auch ein bekannter Vers, den hatte ich so eben ein bisschen vom besonderen Schriftbild gefunden, darum habe ich ihn gerade so reinkopiert. Seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist jeden Morgen neu. Schwester Peratona, seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und ihr Kinder, seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und das gilt für jeden hier im Raum, der dem Herrn Jesus gehört und der übende Umstände hat. Dann Vers 31. Denn der Herr verstößt nicht auf ewig. Im Moment war das Volk verstoßen. Sie gingen in Gefangenschaft, viele von ihnen waren getötet, manche waren verhungert, völlig entkräftet auch und dann auch verhungert. Und doch heißt es hier, der Herr verstößt nicht auf ewig. Beachten wir das, diesen Vers könnte wieder jemand nehmen, der Allversöhnung anhängt, nicht? Und sagt, ja, also dann kommen doch zum Schluss alle Menschen in den Himmel. Nicht? Gemeint ist hier natürlich das Volk als solches, dass Gott es nicht auf ewig verstößt. Dieses Thema behandelt dann ja auch Paulus noch ausführlich in Römer 9 bis Römer 11, nicht? Dass Gott sein Volk nicht letzten Endes auf immer verstößt, sondern dass er sich dieses seines Volkes wieder annehmen wird. Vers 32, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeit. Vers 33, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. Also dieser Abschnitt, das merkt man ganz eindeutig, da keimt Hoffnung auf, da wird der Blick gerichtet auf die Barmherzigkeit Gottes, die nicht zu Ende ist. Und dass der Herr, wie wir gelesen haben, in Bezug auf sein Volk, es nicht auf ewig verstößt. In den darauf folgenden Versen bis zum Ende des Kapitels, also nochmal am Anfang, die tiefste Klage von Jeremia, auch aufgrund seiner persönlichen Erfahrung, dann das Vorstellen der Barmherzigkeit Gottes und jetzt ruft er noch einmal zur Umkehr auf und verwendet sich vor Gott für die Stadt. Ich habe hier das Bild darunter gelegt, da sehen wir, da ist ein menschlicher Kopf mit einem Ohr und mit einem Auge, mehr habe ich nicht gezeigt, weil das sind so die Dinge, das werden wir sehen, da appelliert er dran an Gottes Auge und an Gottes Ohr. Vers 39, was beklagt sich der lebende Mensch? Über seine Sünden beklage sich der Mann. Also das ist ein ganz, ganz praktischer Vers, nicht? Stellt euch vor, ihr seid in Übungen und seid in Gefahr, euch zu beklagen. Vielleicht bei Mitgeschwistern, vielleicht bei Familienangehörigen oder bei irgendeinem Menschen oder gar bei Gott, dass ihr euch beklagt. Dann ist es besser, man tut das, was hier in dem Vers steht. Man beklage sich über seine Sünden. Vers 40, prüfen und erforschen wir unsere Wege und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Wir, Jeremia macht sich eins mit dem Volk, wie das auch ein Daniel getan hat, wie das später ein Esra tun wird. Sie machen sich eins mit dem Volk und sagen, auch wir haben gesündigt, obwohl sie persönlich vielleicht gar nicht diese Sünden getan haben, die das Volk getan hat. Aber hier sagt Jeremia auch nicht, ihr seid abgefallen. Er sagt, wir sind abgefallen und sind widerspenstig gewesen. Wir hatten dieses Wort schon zweimal gehabt. Du hast nicht vergeben. Nein, es ist hier nicht das Auge Gottes. Er spricht hier von seinem Auge. Mit Wasserbächen rinnt mein Auge wegen der Zertrümmerung der Tochter meines Volkes. Mein Auge ergießt sich ruhelos, ohne Rast. Mein Auge schmerzt mich wegen aller Töchter meiner Stadt. Er weint also. So sehr ist sein Inneres ergriffen, dass er weint, der Prophet. Wir müssen uns fragen, haben wir schon einmal geweint über die Missstände in der Gemeinde, die Missstände im Volk Gottes im Allgemeinen? Jetzt kommt das Ohr Gottes. Du hast meine Stimme gehört. Verbirg dein Ohr nicht vor meinem Seufzen. Du hast dich genaht an dem Tag, als ich dich anrief. Herr, du hast alle ihre Bedrückung gesehen. Jetzt kommt das Auge, nicht? Du hast gehört, als ich rief. Du hast all das gesehen, dieses ganze Elend. Du hast gesehen alle ihre Rache, alle ihre Pläne gegen mich. Gemeint sind hier die Pläne des Feindes gegen die Stadt. Herr, du hast ihr Schmähen gehört, alle ihre Pläne gegen mich. Schau an ihr Sitzen und ihr Aufstehen. Ich bin ihr Seitenspiel. Herr, jetzt kommt wieder dieser Ruf nach Rache, den wir nicht aussprechen. Herr, erstatte ihnen Vergeltung nach dem Werk ihrer Hände. Gib ihnen Verblendung des Herzens, dein Fluch komme über sie. Verfolge sie im Zorn und tilge sie unter dem Himmel des Herrn hinweg. Wie gesagt, hier sind wir auf alttestamentlichem Boden. Kommen wir zu Kapitel 4. Das letzte Kapitel, das so mit A, B, C, D die Versanfänge durchnummeriert hat. Noch einmal schildert Jeremia das Elend der Bevölkerung und auch der Fürsten. Die Zunge des Säuglings klebt vor Durst an seinem Gaumen. Die Kinder fordern Brot. Niemand bricht es ihnen. Die Leckerbissen aßen, Vergangenheit, verschmachten auf den Straßen. Die auf Karmesin getragen wurden, das waren natürlich diese Fürsten, liegen auf Misthaufen. Ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als Milch, röter waren sie am Leib als Korallen, wie Saphir ihre Gestalt. Dunkler als Schwärze ist ihr Aussehen, man erkennt sie nicht auf den Straßen. Ihre Haut klebt an ihrem Gebein, ist dürr geworden wie Holz. Durch die ganzen Entbehrungen, ja. Sie waren total verändert, auch im äußeren Erscheinungsbild. wie gesagt, wir selbst haben vielleicht nur auf in den Medien ab und zu solche Fotos gesehen. Wahrscheinlich hat keiner von uns so etwas mit eigenen Augen gesehen. Höchstens, er war mal in so Hungersgebieten der Erde, da sieht man das natürlich auch noch. Aber das alles war geschehen nicht im Laufe von einigen Jahren. Durch die Belagerungen der Stadt, wo keine Nahrung mehr hineinkam, war ja allein schon das Problem, Wasser in der Stadt zu haben. Ja. Sie hatten unterirdische Wasserleitungen, das kann man heute noch sehen, wo sie doch minimalst wenigstens versorgt wurden. Schon ein Hiskia hatte dafür gesorgt, dass die Stadt nicht ohne Wasserversorgung war, sodass, wenn man die äußeren Brunnen und Quellen von Jerusalem nicht mehr aufsuchen konnte, sie dennoch in der Stadt bei Belagerung, jedenfalls eine Zeit lang, Wasser hatten. Aber die Belagerung dauerte an und die Lebensmittel waren aufgegessen und die Folge war das, was wir hier gelesen haben. Und dann kommt wieder, warum das alles ist. Es ist wegen der Sünden seiner Propheten, der Ungerechtigkeit seiner Priester, die in seiner Mitte das Blut der Gerechten vergossen haben. Das Angesicht des Herrn hat sie zerstreut. Er schaut sie nicht mehr an. Auf die Priester hat man keine Rücksicht genommen, der Feind nicht. An Greisen keine Gnade geübt. Also weder das Amt schützte sie, noch das Alter. Wenn der Feind kam, nahm er darauf keine Rücksicht. Die beiden da, das eine ist die Kleidung links des Hohenpriesters, nicht? Und in der Mitte, rechts davon, der normale Priester, der ganz in Weiß gekleidet war. Ja, dann, wie gesagt, in einer solchen Not, vom Feind umzingelt, ausbrechen konnte man nicht, der Feind draußen war zu mächtig. Noch schmachten unsere Augen nach unserer nichtigen Hilfe. In unserem Warten warten wir auf ein Volk, das nicht retten wird. Meistens war es ja so, wenn sie jetzt, Nebukadnezar kam ja aus dem Norden. Von Babel her kam er aus dem Norden nach Israel hinein und bis nach Jerusalem. Dann hatten sie immer die Hoffnung auf Ägypten im Süden, nicht? Das auch eine ziemliche Macht war. Aber es nützte, es war vergeblich. Nebukadnezar hat auch die Ägypter besiegt. Unser Lebensoden, der Gesalbte des Herrn, wurde in ihren Gruben gefangen. Mit dem Gesalbten des Herrn ist nicht der Herr Jesus gemeint, sondern ihr König, nicht? Der König in Juda, von dem wir sagten, in seinem Schatten werden wir leben unter den Nationen. Ja, dann im Ende von Kapitel 4 haben wir dann die Strafe Edoms, das vor allem durch Schadenfreude gekennzeichnet war, Edom, das sich freute, dass dieses Brudervolk, das dominant gewesen war all die Jahrhunderte, nun so gedemütigt wurde. Sei fröhlich und freue dich, Tochter Edom, Bewohnerin des Landes Uz. Auch an dich wird der Becher kommen, du wirst betrunken werden und dich entblößen. Zu Ende ist deine Ungerechtigkeit, doch jetzt kommt Zions Wiederherstellung. Zu Ende ist deine Ungerechtigkeit, Tochter Zion. Er wird dich nicht mehr wegführen. Er wird deine Ungerechtigkeit heimsuchen, Tochter Edom. Er wird deine Sünden aufdecken. Wegen ihrer Schadenfreude wird er das tun. Wenn wir uns, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt bei euch selbst, ich habe das bei mir schon mal gemerkt, dass man, kennt ihr Schadenfreude? Wisst ihr, was das ist? Das hat man dann oft an Personen, die man nicht so mag, nicht? Und wenn es denen dann schlecht geht, dann kommt Schadenfreude, ja? Dass man dann sagt, geschieht denen gerade recht, nicht? Das sollte ein Christ nie haben, Schadenfreude. Vor allem Mitgeschwistern gegenüber nicht. Das ist ein Zug der alten Natur. Edom war besonders dadurch gekennzeichnet. Und das wird Gott darüber richten. Möchte es bei uns nicht gefunden werden, Schadenfreude. Wir kommen zum letzten Kapitel. Der Überrest bittet um Kenntnisnahme seines Elends. Er bittet Gott, auf sie zu schauen. Darum habe ich dieses Auge gemacht. Es anzusehen. Gedenke, Herr, dessen, was uns geschehen ist. Schau her und sieh unsere Schmach. Noch einmal, Jeremia hat diese Klagelieder geschrieben, nachdem Jerusalem erobert worden ist. Die Belagerung dazu geführt hatte, dass die Stadt erbrochen wurde, die Mauern geschleift wurden, der Tempel zerstört wurde, die Geräte des Heiligtums entwendet wurden und das Volk in Gefangenschaft geführt wurde. Ab dem Moment hat Israel keinen König mehr gehabt aus dem Hause David. Herodes war ein Edomiter, kein Israel, kein Jude. Sie haben nie mehr einen König gehabt aus dem Hause Davids. Sie werden wieder einen haben. Es wird der Herr Jesus sein, der Sohn Davids. Aber bis dahin werden sie keinen mehr haben. Ja, noch einmal. Zedekia wurde geblendet. Seine Augen ausgestochen. Das war ihr letzter König gewesen. Gedenke, Herr, dessen, was uns geschehen ist. Schau her und sieh unsere Schmach. Wenn man zurückdenkt an die Tage Salomos, wo die Weisheit Salomos bis nach Äthiopien gedrungen ist und die Königin von Sheba kam, weil sie davon gehört hatte, wo all die Länder rund um Israel tributpflichtig waren und nun war alles zu Ende. Sieh unsere Schmach. Vers 4. Unser Wasser trinken wir für Geld. unser Holz bekommen wir gegen Zahlung. So sehr hatte der Feind obsiegt, dass sie für Wasser bezahlen mussten. Das war natürlich, solange sie nicht vom Feind besiegt waren, war das nicht so gewesen. Das Wasser war umsonst in Jerusalem, musste man nicht für bezahlen. Aber jetzt mussten sie dafür Geld geben, wenn sie Wasser haben wollten. Und selbst das Holz, um sich etwas zu essen zu machen, um sich etwas warm zu machen, bekamen sie nur gegen Geld. Ägypten reichen wir die Hand und Assyrien, um mit Brot gesättigt zu werden. Wieder dieses bisschen Stützen auf andere. Unsere Väter haben gesündigt. Sie sind nicht mehr. Wir tragen ihre Ungerechtigkeiten. Ich muss noch besser betonen, wir tragen ihre Ungerechtigkeiten. Jetzt könnte man sagen, ja, hatten sie keine? Hier sehen wir, wie prophetisch das Ganze ist. Der Überrest in der Zukunft Israels, der zum Herrn zurückkehrt, er wird durch die große Drangsal gehen. Und die große Drangsal kommt über das Volk, weil sie den Herrn Jesus verworfen haben, als er hier auf der Erde war. Aber diese große Drangsal trifft die, die ihn annehmen. Da kann man sagen, Gott ist doch ungerecht. Einfach, die haben es doch nicht gemacht, das waren doch die Väter. Nicht? Das kommt hier ein bisschen zum Ausdruck. Unsere Väter haben gesündigt. Sie sind nicht mehr. Wir tragen ihre Ungerechtigkeit. Wir müssen es bezahlen. Aber noch einmal die dann ganz tief vor Gott sind, sich ganz tief demütigen, die machen sich wieder eins mit den Sünden ihrer Väter und sagen, wir waren das. Auch wenn sie persönlich es nicht getan haben. Das ist wie bei Daniel, das ist wie bei Esra, das ist wie bei Jeremia, sie persönlich lauter, aber sich eins machen mit dem Volk in diesem Wir. Fürsten sind durch ihre Hand aufgehängt. Das haben sie gesehen, nicht? An irgendwelchem Baum aufgehängt. Ja, auf einen Galgen, nicht? Das Angesicht der Alten wird nicht geehrt. Jünglinge tragen die Handmühle und Knaben straucheln unter dem Holz. Das heißt, die Last des Holzes ist so groß, dass die jungen Knaben es eigentlich nicht tragen können. Sie straucheln, weil sie lange gehungert haben, entkräftet noch sind. Und das Gewicht, was ihnen auferlegt wird, ist zu groß eigentlich für ihre Kraft. Sie straucheln unter dem Holz. Jünglinge tragen die Handmühle. Sklavenarbeit, nicht? Jetzt Vers 16. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Wehe uns. Jetzt kommt es. Denn wir haben gesündigt. Vers 7 nochmal. Unsere Väter haben gesündigt. Vers 16. wehe uns, denn wir haben gesündigt. Dann kommen wir zu den letzten Versen dieses kurzen Buches. Die, die gerade gesagt haben, wir haben gesündigt, wenden sich nun an den ewigen Gott. Du, Herr, thronst in Ewigkeit. Dein Thron ist von Geschlecht zu Geschlecht. Nicht wahr? Sie haben gerade sehen müssen, wie ihr letzter König Zedekia, wie ihm die Augen ausgestochen wurden, wie seine Söhne vor ihm geschlachtet wurden und ihm dann die Augen ausgestochen wurden und er in die Gefangenschaft mitgenommen wurde. Scheinbar war das Geschlecht Davids zu Ende. Es gab noch welche, aus einer Lebenlinien eben, aus der auch der Herr Jesus kam, aber Sohn, er ist ein Sohn Davids. Aber die direkte königliche Linie, Salomo und so weiter, zu Ende. Aber von Gott, dein Thron ist von Geschlecht zu Geschlecht. Warum willst du uns für immer vergessen? Uns verlassen auf immer da? Diese Sorge hatten sie immer noch. Herr, jetzt kommt ein ergreifender Satz. Bring uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Sie sagen nicht, hätte man ja auch erwartet, Herr, bring uns zurück in unser Land, aus der Gefangenschaft, bring uns wieder nach Israel. Sie sagen, Herr, bring uns zu dir zurück. Und wozu? Dass wir umkehren. Das heißt, wenn uns Gott nicht zu sich zurückbringt, dann kehren wir nicht um. Das muss Gott, wenn wir abgekommen sind, wenn wir von Gott weggegangen sind, eine Umkehr, das muss er bewirken. Er bringt uns zu sich zurück. Hier war das die Bitte. Bring uns zu dir zurück. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Das ist auch manchmal in einem Leben so. Vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht hattet ihr Tage oder Zeiten in eurem Leben, ich kenne sowas auch, wo man näher beim Herrn war, als man es vielleicht im Moment ist. Und wo man dann sagt, erneuere unsere Tage wie vor Alters, wie es mal war. Dahin möchte ich zurück, zu dieser Nähe. Oder solltest du uns ganz und gar verworfen haben? Allzu sehr auf uns zürnen. Wir merken, wie diese Hoffnung ganz, ganz brüchig ist. Das ist noch. Sie sagen nicht, oh Herr, du wirst uns nicht ganz und gar verwerfen. Du wirst uns sich dich wieder unserer erbarmen. Sondern es ist diese Frage, oder solltest du uns ganz und gar verworfen haben? Sie fühlten sich als verworfen und stellten die Frage, ist es ganz und gar? Ist es ganz und gar? Sie spürten den Zorn Gottes. Wir hatten das gesehen, dass da in einem Abschnitt dieses Wort andauernd kam. Zorn, Grimm. Solltest du allzu sehr auf uns zürnen? Ja, so hört dieses Buch auf. Dieser Jeremia, ich glaube, dass er das geschrieben hat, wie gesagt, nach dem Fall von Jerusalem. Er wurde ja befreit, eigentlich durch den Feind befreit, aus der Gefangenschaft, in die ihn der letzte König Israels gebracht hat. Befreit, Nebukadnezar schätzte Jeremia, weil Jeremia dem Volke gesagt hat, unterwerft euch diesem Mann, weil er wusste von Gott, das ist die Zuchtrute Gottes und es hat überhaupt keinen Wert, sich dagegen aufzubäumen, sondern sich darunter zu beugen. Und so wusste er, dass wenn das Volk auf Jeremia gehört hätte, er nicht mit einem solchen Widerstand des Volkes hätte rechnen müssen. Und so hat er dafür gesorgt, dass Jeremia freikam. Er übergab ihn dann, Jeremia hätte mitgehen können nach Babel. Dort war ein Hesekiel, dort war ein Daniel, dort hätte er Männer gehabt, gottesfürchtige Männer seines Schlages, sage ich mal, ja, und seiner Größe. Das hat er nicht getan. Er wollte bei den wenigen bleiben in Israel oder in Juda, die Nebukadnezar dort ließ, die Geringen, wollte unter ihnen bleiben. Er wurde dann anvertraut dem Gedalia, einem Enkel Schaffans, einem gottesfürchtigen Mann, der ein wenig zu treuherzig war, der nicht wusste, dass es unter dem Volke welche gab, die ihm seinen Platz beneideten, die ihn umgebracht haben. Aber er war dann erst eben diesem Gedalia anvertraut, das Haus Schaffans. Wenn man das nachliest im zweiten Buch Chronika und auch im Propheten Jeremia, dann sieht man, wie dieses Haus Schaffans über drei Generationen hinweg diesem Propheten Jeremia zugetan war, bis auf einen einzigen Sohn von Schaffan, der ein nicht gottesfürchtig war, war das ganze Haus Schaffans diesem Propheten zugetan. Und jetzt war es ein Enkel Schaffans, der als Statthalter eingesetzt worden ist von Nebukadnezar, und seiner Fürsorge wurde auf Wunsch dann von Jeremia der anvertraut, der Jeremia. Aber dann war es, dass das Volk nach Ägypten ziehen wollte. Der prophetische Gott ließ durch Jeremia sagen, dass sie das bitte nicht tun sollte, dass das nicht der Weg für sie ist, sondern sie hatten Angst. Das war deswegen, weil eben dieser eine, den Gedalia, den Statthalter, den Nebukadnezar eingesetzt hatte, umgebracht hatte. Und dann hatten sie gedacht, und jetzt, was macht jetzt Nebukadnezar? Das war der Mann, den er eingesetzt hat. Und er ist jetzt tot, umgebracht von einem der Unsrigen. Und dann hatten die Angst, ja, der kommt und macht uns alle den Kopf kürzer. Ne? Das wird der bitter rächen. dass wir das getan haben. Und dann wollten sie flüchten nach Ägypten. Und dann hat Jeremia von Gott her sagen müssen, macht das nicht, es wird nicht geschehen. Es passiert euch nichts, bleibt hier im Land. Dann sind sie doch gegangen. Und dann geschieht für mich das unwahrscheinlich Große. Jeremia geht mit. Obwohl er weiß, dass dieser Weg des Volkes falsch ist. Er bleibt bei diesen wenigen im Unglück lebenden Juden so sehr. Ist sein Herz mit ihnen verbunden, obwohl sie falsche Dinge tun. Das ist bewegend. Aber in dieser Zwischenzeit, solange er bei diesem Gedalia war, diese kurze Zeit nach dem Fall der Stadt bis zu dem Zug des Volkes nach Ägypten, in dieser Zeit ist wohl dieses Buch entstanden und geschrieben worden, wo die ganze Not vor seinen Augen war. Aber dieses Letzte habe ich auch noch erzählt von Jeremia. Ich hatte das damals, als ich den Propheten machte, ich wiederhole das nochmal, auch schon gesagt. Was tun wir mit Gläubigen, die verkehrte Wege gehen? Wir sollen abstehen von der Ungerechtigkeit. Ja, das ist auch eine Wahrheit des Wortes Gottes. Aber eine andere ist auch, mit diesen zu leiden. Alles zu tun, um ihnen nachzugehen. Und ich meine, dass wir diese Komponente, die wir bei Jeremia so deutlich finden, ein wenig zu wenig im Auge haben. Wir sind sehr rasch davon, damit uns zu trennen, die beiseite zu schieben. Ja. Möge der Herr schenken, dass wir den richtigen Weg finden, der die Gesinnung Christi in allem widerspiegelt. Ja, ich bin heute etwas früher fertig. Das wird euch aber nicht so sehr stören, denke ich. War genug.